Zeit, spricht der Herr, will ich der Gott aller Geschlechter Israels sein, und sie sollen mein Volk sein. So spricht der Herr. Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Der Herr ist mir erschienen von Ferne. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ich will dich wiederum bauen, dass du gebaut sein sollst, du Jungfrau Israel. Du sollst dich wieder schmücken und mit Pauken ausziehen im fröhlichen Tanz. Du sollst wiederum Weinberge pflanzen an den Bergen Samarias. Pflanzen wird man sie und ihre Früchte genießen. Denn es wird die Zeit kommen, dass die Wächter auf dem Gebirge Ephraim rufen: Wohlauf, lasst uns hinaufziehen nach Zion zum Herrn, unserem Gott. Denn so spricht der Herr: Jubelt über Jakob mit Freuden und jauchzet über das Haupt unter den Völkern. Ruft laut und rühmt und sprecht: Herr, hilf deinem Volk, dem Rest Israels. Siehe, ich will sie aus dem Lande des Nordens bringen und will sie sammeln von den Enden der Erde, unter die Blinden und Lahme, Schwangere und junge Mütter, dass sie als große Gemeinde wieder hierher kommen sollen. Sie werden weinen kommen, aber ich will sie trösten und leiten. Ich will sie zu Wasserbächen führen, auf ebenem Wege, auf dem sie nicht straucheln, denn ich bin Israels Vater und Ephraim ist mein erstgeborener Sohn.
Ja, herzlich willkommen im Advent. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, dass wir diesen Sonntag zusammen feiern. Das Jahr neigt sich wieder dem Ende zu, aber eigentlich, wenn man jetzt mal vom Kirchenjahr ausgeht, beginnt heute das neue Jahr. Kirchenjahr fängt an. Aufbruch, es geht wieder los, Advent. Wir feiern oder wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt. Wir feiern, dass er da war. Und es ist eine Zeit des Aufbruchs. Eigentlich eine Freudenzeit, eine Zeit, wo man feiern kann miteinander. Aufbruch, Neues. Und jetzt erleben wir aber gerade im Moment genau das Gegenteil von Aufbruch. Es wird wieder alles runtergefahren. Lockdown oder zumindest so ein halber oder einer für Ungeimpfte. Und irgendwie ist es eine ganz komische Zeit. Das, was auf uns wartet, da freue ich mich zumindest nicht drauf. Viele Online-Termine wird es wieder geben. Zu wenig Berührung, zu wenig Menschen in die Augen schauen und gemeinsam einen Weg gehen. Und bei mir ist da Sorge, bei mir ist da Angst, bei mir ist da irgendwie was, schleicht sich da oder hängt sich da über mein Leben. Ich war diese Woche mit einem Pastor zusammengesessen oder mit mehreren und einer hat erzählt, dass er damals, als dann so dieser erste Lockdown war, letztes Jahr Ostern war das, der auch gepredigt hat und gesagt hat, wenn wir uns wieder treffen, wenn wir uns wiedersehen, dann feiern wir das, dann wird es richtig schön. Dann werden wir das genießen können, dass wir wieder miteinander Gottesdienst feiern können. Das war ja eine Zeit, da hatten wir nur dieses Online-Zeug. Und dann war es so, wir haben uns wieder getroffen und deswegen war es, das war keine Bombe, sondern das war mit Maske und alles schön und mit Abstand und so. Und es hat sich nicht schön angefühlt. Und dieser Pastor hat gemeint, er hat sich das anders vorgestellt und er ist in verschiedenen Gemeinden unterwegs gewesen. Und er hat gemerkt, manche Gottesdienste, die waren so traurig. Da bist du reingekommen, da war irgendwie, alle hängen drin und Maske und man durfte teilweise auch nicht singen. Aber die Stimmung war auch im Keller. Selbst die Moderation war dann manchmal total traurig, sodass er sich an mancher Stelle gedacht hat, das hätte die auch gleich einfach gehen lassen können. Dafür hätten wir uns nicht treffen müssen. Krass, oder? Mir kamen auch manche Gottesdienste bei uns so vor. Ich habe gedacht, boah, jetzt hängen wir aber ganz schön in den Seilen drin irgendwie. Das ist traurig. Corona hat die Gemeinden belastet, ja, schwer belastet. Corona hat manchen Christen ihre Hoffnung genommen. Gerade denen, die das brauchen, mit anderen im Kontakt zu sein. Die so mehr vom Hauskreis leben, als jetzt von der Predigt zum Beispiel. Die das brauchen, sich zu treffen und die diese Ermutigung brauchen im Gespräch. Die haben furchtbar gelitten in der Zeit. Und jetzt sind wir Advent, neues Kirchenjahr beginnt. Und ich möchte euch fragen, wer ist stärker? Ist Jesus stärker? Oder ist Corona stärker? Ist Gott stärker und größer, der alles geschaffen hat, oder ein kleiner Virus, der gerade unser Leben schwer macht? Ist die Botschaft von den Inzidenzen mächtiger als die Botschaft von Jesus, das Evangelium, dass er uns befreit, dass er uns neues Leben schenkt, dass er uns Freude schenkt, dass unser Leben anders geworden ist, dass wir im Licht leben dürfen? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Wie sieht unser Glaube aus? Und Corona, glaube ich, ist noch nicht mal das große Problem. Das habe ich so gelernt in der letzten Zeit. Sondern Corona macht etwas offensichtlich, zeigt etwas, was drunter liegt. Nämlich, was ist eigentlich da? Was ist in meinem Leben da? Was bleibt noch, wenn mir dies und jenes und das mal genommen werden? Und es gibt Christen in Verfolgung. Ich lese manchmal dieses Blättchen von Open Doors durch, weil ich wissen will, was geht denn da ab in anderen Ländern. Und es ist schon krass, gell, was da Christen auf sich nehmen, die Angst haben müssen, dass sie eingesperrt werden oder dass die Gemeindeleiter abgeholt werden, die sich teilweise in Untergrundkirchen in China, in Indien und sonst wo treffen und Angst haben müssen. Aber die so eine Sehnsucht danach haben, sich zu treffen und beieinander zu sein und Bibel zu lesen und sich auszutauschen, füreinander zu beten. Und da frage ich mich, was ist mit mir los? Paulus sagt im 1. Korintherbrief in Kapitel 3, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Also es gibt nur ein Fundament. Und jetzt wird gebaut. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, er muss reich sein, Holz, Heu, Stroh, naja, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art ein jedes Werk ist, das wird das Feuer erweisen. Und so kommt mir Corona vor wie so ein Feuer, das pustet mal alles durch und dann wird mal abgefackelt. Und dann gucken wir mal, was ist noch da? Was ist in meinem Leben? Wie schaut mein Glaube aus? Meine Leidenschaft? Wie geht's mir mit Gemeinde? Was ist bei mir los? Und es ist wahnsinnig herausfordernd, für mich zumindest, unglaublich herausfordernd, dem Stand zu halten und das auszuhalten, das zu sehen, was da ist. Und auch das, was nicht da ist. Und ich möchte heute mit euch den Grund legen, der gelegt ist. Hier steht Jesus Christus und dazu gehen wir ins Alte Testament. Wir haben den Predigttext schon gehört. Matthias, wir brauchen mal das erste Fülchen. My love forever. Es geht um ewige Liebe. Ewig verliebt. Gott ist ewig verliebt in uns. Jetzt ist dieser Text mit dem ewige Liebe und so zwar ganz schön, aber er spricht in eine Zeit damals, die eine der dunkelsten Stunden war der Geschichte Israels. Wir kennen in der Neuzeit noch eine dunklere Stunde der Geschichte Israels. Aber das war auch eine dunkle, düstere Zeit. Israel, das Nordreich, war bereits von den Assyrern eingenommen worden und viele der Obersten sind verschleppt worden, sind nur noch ein paar Landwirte und so übrig geblieben. Und das Südreich, Juda, das ist jetzt, das ist so 6. Jahrhundert, an 6. Jahrhundert, so die Zeitenwende. Und da kommt König Nebukadnezar und dann wird Juda eingekesselt und Jerusalem wird belagert. Also da stehen jetzt die Soldaten um Jerusalem und 1,5 Jahre lang wird diese Stadt ausgepresst, bis sie aufgeben müssen. Corona haben wir auch schon 1,5 Jahre, aber das ist jetzt nichts dagegen. Stellt euch vor, da wo ihr lebt, in dem Dorf oder, naja, Bamberg ist ja auch ein Dorf, ja, da ist Belagerungssituation, da werdet ihr ausgehungert, ausgeblutet. Ihr könnt nicht nach draußen gehen, die Tore bleiben zu, das ist absolut Lockdown, da geht gar nichts mehr. Und der Zedekia, sag ich schon, nein, der Jeremia, der ist zusätzlich noch gefangen, und zwar vom König Zedekia, also der König von Juda, weil der Jeremia immer sagt, ja, und wir müssen uns den Babyloniern ergeben. Gott hat zu mir gesprochen, wir müssen uns ausliefern, wenn wir versuchen, irgendwie uns zur Wehr zu setzen und standhaft zu bleiben, dann machen die uns total platt am Ende. So kam es dann auch, aber zu der Zeit Jeremia, unliebsamer Redner, geht gar nicht. Also er ist in Ketten auf dem Wachhof in der Mitte von der Stadt. Und dann spricht Jeremia Der Text, der ist dann wahrscheinlich später zu den Weggeführten in Jeremia 31. Und dann geht es darum, hey, es sind düstere Zeiten. Es ist schrecklich, was wir erleben müssen. Aber Gott wird das Blatt wenden. Das ist jetzt Kapitel 31, schon vorher, Kapitel 30. Gott wendet das Blatt. Es passiert jetzt was Neues. Es kommt was Gutes. Warum greift Gott jetzt ein? Und es schreibt er hier in diesem Text, warum? Weil die so gerne beten und so viel? Die Israeliten oder die Judäer? Sicher nicht. Weil sie so einen starken Glauben an Gott haben? Nee, haben sie leider nicht. Weil sie so gerne auf Gottes Wort hören und seiner Stimme gehorchen? Nee, überhaupt nicht. Der einzige Grund, warum Gott jetzt das Blatt wendet und eingreift, ist, ich habe euch, jetzt kannst du weiterklicken, Matthias, ich habe euch, oh, ihr könnt es sehen, ich kann es hier nicht sehen. Ich habe euch je und je geliebt, darum habe ich euch zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ich habe euch je und je geliebt. Das ist eine ganz tiefe Liebe, die hier sichtbar wird. Die ewige Liebe Gottes zu seinem Volk. Das ist das Fundament, aus dem auch wir leben. Das Fundament, auf dem die ganze Bibel aufgebaut ist. Ohne diese Liebe, diese ewige, würde die Bibel einfach in sich zusammenfallen. Gottes ewige, starke Liebe. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Matthias, du kannst mal eins weiterklicken. Eins zurück. Ja, das ist doch schön. Toll. Guck dir auch in der Mittagspause gern mal Rosamunde Pilcher. Also ich nicht. aber ich habe schon mal gerne geguckt, so mal abends, wenn man einfach nichts mehr braucht und nur noch heile Welt, nur noch schön, dann ist das schon toll. Ja? Da treffen sich zwei und dann entwickelt sich das, dann ist immer noch eine Intrige mit drin und am Ende ist es so, ah, alles gut. Weil das ist so eine einfache, so eine leichte Liebe, so eine Romanze. Und dann denke ich mir am Ende immer, das endet jetzt auch nur deswegen gut, weil die an dieser Stelle den Schnitt machen. Wenn man jetzt vielleicht noch 5 Jahre oder 10 Jahre weiter gucken würde, dann will man gar nicht wissen, ja, was dann aus den beiden geworden ist. Eine Romanze. So stellen wir uns Liebe vor. Liebe ist sowas Schönes, Romantisches. Die Liebe, um die es jetzt hier geht in dem Text, ist eine ganz andere, eine viel tiefere, stärkere Liebe. Es geht um eine Liebe von Anfang an, die so reich ist, die man durch die ganze Bibel verfolgen kann. Ja? Gottes Liebe hat Abraham erwählt und gesagt, ich mache aus dir ein Volk. Und so weiter. Jetzt können wir all die Urväter durchgehen, wo sich Gottes Liebe ihnen gegenüber offenbart. Und es ist jetzt kein Gefühl oder kein, sondern das manifestiert sich. Diese Liebe, die zeigt sich in der Geschichte. Das ist keine so eine Liebe Gottes, wie manche sie sich vorstellen, universal, Gott liebt alle Menschen, Gottes Prinzip Liebe, was überall da ist. Manche fragen sich, warum hat Gott eigentlich das Volk Israel erwählt? Kann man sich ja fragen. Warum ein Volk und um die kümmert er sich und die anderen, die blendet er einfach aus und sagt, ihr seid nicht meine. Ja, euch grenzt sich schon mal von vornherein aus. Ist das ein liebender Gott? Und wenn wir die Bibel lesen, entdecken wir, Gott hat erstmal nichts gegen andere Völker. Aber er erwählt sich das Volk Israel, um an diesem Volk die Liebe zu zeigen. Weil wenn Gott sagt, ich liebe irgendwie alle Menschen, Liebe ist ein Prinzip, dann kommt die Liebe am Ende nirgends an, bei niemandem. Keiner wird diese Liebe verstehen. Aber weil Gott sagt, ich erwähle dieses Volk und ich zeige an diesem Volk meine Liebe. Ich könnte auch sagen, ich liebe alle Frauen auf der ganzen Welt. Wer hat Lust? Ich habe euch alle lieb, ja? Weil es ist so schön, dass es so viele Frauen auf der ganzen Welt gibt. Und ihr merkt, das ist totaler Schwachsinn. Meine Liebe, ob es wirklich Liebe ist, zeigt sich, ob ich einem Menschen gegenüber mein Herz verschenke, treu bin, mich an den anderen dranhänge und den anderen auch liebe in Zeiten, wo es schwierig ist. Fällt mir ein, ich muss noch einen Adventskalender basteln. Naja, gehört auch dazu, ja? Gibt es einen zu kaufen? Top. Danke für den Tipp. Gottes Liebe, hey, die ist so tief und die ist so reich. Und wenn wir in der Bibel lesen, dann können wir sehen, wie Gott liebt, wie diese Liebe ausschaut. Die ist ganz praktisch. Die zeigt sich an einzelnen Handlungen. Weil eine Liebe, die nur so in den Raum rein gesprochen ist, das ist keine Liebe, sondern eine Liebe ist dann Liebe, wenn sie sich erweist. Wenn mir jemand einen Adventskalender bastelt, dann weiß ich, der andere liebt mich. Wenn jemand Zeit mit mir verbringt, jeder hat seine eigenen Liebessprachen, aber irgendwo muss ich Liebe zeigen und muss ich manifestieren, sonst ist keine Liebe, sondern nur dummes Geschwätz. Und diese Liebe, die ist tief, die ist reich, die ist rein. Und diese Liebe, die am Kreuz sichtbar wird, am Kreuz, wo Jesus stirbt für uns, da ist so der Höhepunkt, da siehst du, was diese Liebe bereit ist zu geben. Und jetzt sagt Gott, diese Liebe, ich habe euch je und je geliebt, ist der Grund, dass ich euer Schicksal wende. Ist der Grund, warum jetzt Sachen neu werden können. Es ist nicht, weil ihr so prima seid oder weil ihr so schön gehofft und geglaubt habt, sondern ich wende das Blatt. Ich zeige euch meine Gnade und Liebe, weil ich euch liebe. Punkt. Und dann heißt es, Matthias, jetzt kannst du das weiterklicken, das Volk, das dem Schwert der Ägypter entronnen ist, hat Gnade gefunden in der Wüste. Israel zieht hin zu seiner Ruhe. Das Volk, das dem Schwert entronnen ist, also hier geht es um die Geschichte Israels, wo die aus Ägypten rausgeführt werden und dann werden die vor den Ägyptern, die ihnen hinterher jagen, befreit. Und dann heißt es hier, in der Wüste erfahren sie meine Gnade und meine Liebe. In der Wüste. Nicht da, wo die voll im Saft stehen und wo die beweisen können, wie toll sie sind, sondern da, wo in einer schwierigen Situation, in einer Mangelsituation, wo es ganz blöd ist, da, wo Menschen echt werden. Wenn du Mangel hast, wenn es dir nicht gut geht, dann zeigt sich dein wahrer Charakter. Dann offenbarst du dich, wie du mit anderen umgehst, wie du über andere denkst. Da zeigt sich das, welche Hoffnung, welchen Glauben du hast. In diesen Wüstenzeiten, in diesen Corona-Zeiten, da zeigt sich das. Und jetzt sagt Gott, in diesen Wüstenzeiten habe ich dem Volk meine Gnade erwiesen. Und jetzt viele Jahre, Jahrhunderte später, ist die gleiche Situation. Babylon, die werden weggeführt. Auch wieder eine absolute Mangel, eine schreckliche Situation. Und Gott kommt wieder und sagt, jetzt, wo ihr nichts mehr machen könnt, wo ihr nur eure Hände aufhalten könnt, da wende ich das Blatt, weil ich euch je und je geliebt habe. Was ist das für eine Liebe? In den harten Zeiten, in denen scheinbar nichts mehr wächst, wo kahles Land ist, wo der Gaumen trocken ist und wenig Hoffnung, da wird uns diese Gnade ganz neu zuteil. Und dann geht es in dem Text darum, dass Israel das zurückbekommt, was sie verloren haben. Die haben richtig viel verloren. Die haben ihre Einheit verloren erstmal. Ja? Nord- und Südreich, es hat sich irgendwann getrennt und dann gab es immer nur noch Reibungen und war saublöd. Das haben die verloren. Sollen die wiederbekommen? Die kriegen wieder eine Einheit. Heimat und Besitz haben die komplett verloren. Ihre Selbstbestimmung, ihre Freiheit, die waren Sklaven. Ihre Religion steht in Frage. Die Zukunft hat man ihnen genommen. Was hatten Volk Zukunft, die gar kein richtiges Volk mehr sind, weil sie eigentlich aufgelöst worden sind. Ihr Stolz, ihre Würde, alles weg. Und dann sagt Gott, ich will euch wieder. Ich weiß nicht, was in deinem Leben flöten gegangen ist, die letzten Jahre, 2 Jahre vielleicht, diese letzten Corona-Zeiten, was du in dieser Zeit verloren hast, was dir entfleucht ist. Und da ist eine Hoffnung, kann es sein, dass Gott uns manches wieder zurückgeben will? Vielleicht manches noch schöner und größer und besser. Und dann heißt es in dem Text, ich gehe das jetzt nur mit meinen Worten durch. Matthias, du kannst mal weiterklicken. Ich will euch wieder aufbauen. Ich mache euch wieder zu prächtigen Städten. Jerusalem soll wieder aufgebaut werden. Prächtig, wunderschön. Meine Braut sollst du sein. Ja, wunderschön werde ich dich schmücken. Und ich will, dass du tanzt. Und ich will, dass du lachst und dass du genießt. Da steht was von Weinbau drin, dass du wieder anbaust, dass du wieder das Land bebaust, dass du genießt, dass du lebst. Was hat Gottes Liebe mit uns vor? Ist es nicht stark, dass selbst in diesen Zeiten das Fundament ist Gottes ewige, tiefe, reine Liebe, die hier in jeder Seite der Bibel sichtbar wird? Und deswegen lade ich uns ein, wie Jeremia es macht. Jeremia hat echt, jetzt mal ganz unter uns, Jeremia hat eigentlich fast nur Scheißzeiten im Leben. Dem geht's fast nur dreckig. Aber er macht immer wieder coole Sachen. Und eine Sache ist, er schlägt einen Hoffnungspflock ein in einer Zeit, wo keine Hoffnung ist. Und zwar ist es die Zeit, wo er gefangen ist in Ketten, Stadt ist belagert von den Babyloniern. Und dann macht er Folgendes. Jeremia beschreibt es so. Ich war gefangen bei Zedekia am Wachhof mit einer Kette, so wie ein Hund. Und genau, die Stadt war belagert, es war alles Mist. Und es war klar, wir kommen hier eigentlich nicht mehr lebend raus. Oder entweder tot oder als Kriegsgefangene, also ist eigentlich Mist. Und dann, sagt Jeremia, dann kam mein Onkel, mein Cousin zu mir, der Sohn meines Onkels, und er sagte, ich habe einen Acker zu verkaufen. Und ich bräuchte jetzt mal schnell die Kohle und du bist der nächste Verwandte, würdest du den Acker einkaufen? Und damals haben wir es auch gemacht, in der Familie gibt man das weiter, selbst wenn man das verkaufen muss, was ja für einen Landwirt undenkbar ist, ein Stück Land zu verkaufen, das tut ja in der Seele weh. Aber ja, dem nächsten Verwandten, Jeremia, du musst es kaufen. Jeremia, gefesselt, er weiß es, die Babylonier, die werden hier alles platt machen. Die werden auch die ganze Oberschicht, fast die ganze Stadt mitnehmen in die Verbannung. Und Gott sagt zum Jeremia, kauf den Acker. Und dann kauft er diesen Acker. Alle Leute in Jerusalem, die glotzen ihn mit großen Augen an und sagt, spinnt der Kerl eigentlich? Was macht er eigentlich? Aber er kauft diesen Acker. Und dann nimmt er die Urkunde und dann sagt er, ich brauche ein Gefäß, sagt er zu seinem Kollegen, dem Baruch, brauche ein Gefäß und Tongefäß, wo die Sachen lange haltbar sind. Und dann steckt man diese Kaufurkunde da rein und die werden wir nochmal brauchen. Das Land wird wieder uns gehören. Dieses Stück Land, was ich jetzt kaufe, das wird wieder mir gehören. Das ist ein Stück Hoffnungszeichen in einer Zeit, wo es null Hoffnung gibt. Und auch wir sind eingeladen, Hoffnungszeichen zu setzen, Pflöcke einzuschlagen in eine hoffnungslose Zeit. Und es kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel, dass wir sagen, wir machen Adventsbazar hier draußen, weil wir einfach für Lagarde und weil wir wissen, hey, wir haben einen großen Gott. Und wir feiern das. Wir haben diese Woche ein Treffen gehabt, Gemeindeleben, wo wir fürs nächste Jahr planen, welche Veranstaltungen, welche Feste und Feiern, weil Gemeinde muss ja auch feiern, wenn man immer nur zusammenkommt zum Arbeiten, ist nicht schön. Feiern. Und ich fand's schön, das ist ein Hoffnungszeichen. Wir haben zwar gesagt, keine Ahnung, was nächstes Jahr geht, aber wir planen es trotzdem. Hoffnungszeichen setzen. Welche Hoffnungszeichen kannst du setzen, wo du sagst, ja, ich habe Hoffnung und ich weiß, Gott wird gerade in Wüstenzeiten das Blatt wieder wenden und neu machen. Und dazu lade ich euch ein, dass wir Hoffnungspflöcke, Schläger sind in dieser Zeit. Amen.